ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis zwischen den USA und lateinamerikanischen Ländern. Denn das ist das Fachgebiet des Historikers Stefan Rinke. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Gab es für Sie den einen Auslöser, sich genau mit diesem Thema intensiv über Jahrzehnte zu beschäftigen?
Den einen Auslöser vielleicht nicht, aber als ich jung war, da war die nicaraguanische Revolution gerade im Schwange. Und wenn man so sein politisches Bewusstsein entwickelt, dann hat man sich dafür natürlich interessiert. Und später war es dann der großartige akademische Lehrer Hans-Joachim König, der mir dann gezeigt hat, dass es auch eine Geschichte zu diesem Kontinent gab, nicht nur eine Gegenwart. Und das hat mich dann sehr fasziniert.
Es gibt abweichende Definitionen. Einmal wird von rund 20 Ländern gesprochen, dann wieder von rund 30 Ländern. Was zählt alles tatsächlich, damit wir uns da mal so geografisch einsortieren, alles zu Lateinamerika?
Ja, da scheiden sich die Geister. Der Begriff Lateinamerika ist ja auch an sich ein historischer Begriff, der im 19. Jahrhundert aufkam, im Zeichen des sogenannten Pan-Latinismus, als Franzosen praktisch diesen Begriff erfunden haben und darunter ihren Vormachtanspruch in der lateinischen Welt, also allen den Ländern, die romanische Sprachen davon abgeleitet hat. Und das hat man dann in Amerika auch aufgenommen, denn dort war das Problembewusstsein groß, dass die USA zunehmend als Amerika bezeichnet worden und man sich dann fragte, was sind wir denn, wenn die USA Amerika sind? Und da hat man sich dann auf diesen Begriff Lateinamerika unter den Intellektuellen sehr schnell geeinigt. Heutzutage scheiden sich die Geister, was alles unter Lateinamerika zu fassen ist. Zweifellos die Region von Mexiko im Norden bis Chile, Argentinien im Süden, wie das mit der Karibik ist, großes Fragezeichen. Manche zählen sie dazu, andere nicht. Manche sagen nur, die spanischsprachige Karibik zählt dazu und die englischsprachige Karibik wie Jamaika und so weiter zählen nicht dazu. Ich bin da immer eher für eine breitere Anwendung und sage Lateinamerika, das ist diese Region, da werden viele unterschiedliche Sprachen gesprochen, dazu zählen die europäischen, aber natürlich auch ganz viele indigene Sprachen und für mich ist das dann dieser gesamte Subkontinent von Mexiko im Norden bis Chile, Argentinien im Süden.
Das ist auf jeden Fall ein umfangreiches geografisches Themengebiet, mit dem Sie sich beschäftigen.
Allerdings.
Das Verhältnis dieser Region zu den USA, wie hat sich das über die Jahrzehnte hinweg entwickelt oder verändert? Wie lässt sich das zusammenfassen? Das ist ja von Abhängigkeiten abhängig gewesen, Wirtschaft, Handel, Drogen, Migration, da spielt ja einiges rein.
Allerdings, das ist eine enorm breite Thematik des Beziehungsgeflechtes, sehr, sehr heterogen, besteht aus vielen Facetten. Wenn man sich das historisch anschaut, dann muss man erstmal sagen, das erste Amerika, das lag im Süden. Die Gebiete, die Kolumbus entdeckt hat, die Spanier und Portugiesen besiedelt haben, die waren alle im Süden. Der Norden Amerikas kam erst später dazu. Das war so eine kleine Kolonie, wo sich die Engländer angesiedelt haben. Das wurde zunächst gar nicht weiter ernst genommen. Erst mit der Zeit wurde klar, dass die Engländer auf Dauer dort blieben. Und in der frühen Neuzeit hat sich dann auch sehr schnell schon so etwas herauskristallisiert wie ein Gegensatz, der sich an den Religionen festgemacht hat, im Norden eben die Protestanten, diese englischen Siedler und im Süden die Katholiken. Und daraus haben sich natürlich auch Gegensätze konstruieren lassen, die Vordenker im Norden, Cotton Mather sei da genannt, auch ausgenutzt haben, um zu sagen, wir sind eben was anderes als die da im Süden, diese Papstanhänger. Wir stehen für eine andere Form, für ein neues Jerusalem. Also so eine Deutung des eigenen praktisch als überlegen gegenüber dem Süden im Lateinamerika, das damals, wie gesagt, noch gar nicht diese Bezeichnung hatte, hat man sich darum nicht weiter geschert. Es war einfach viel zu unwichtig, viel zu unbedeutend und klein. Als es dann zur Unabhängigkeitsphase Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts kam, haben sich die Vorzeichen leicht geändert, denn die amerikanische oder die US-amerikanische Revolution, die war natürlich der Vorläufer. Und dann im Zusammenspiel mit der Französischen Revolution ganz wichtig für das, was dann die Lateinamerikaner im Süden zu Beginn des 20. des 19. Jahrhunderts erleben sollten, als sie ihre eigene Unabhängigkeit erkämpften. Und von da an hat dann praktisch das seinen Ausgang genommen, was wir heute als dieses Beziehungsgeflecht erkennen. Und das hat in zunehmendem Maße eine Asymmetrie sich entwickelt, in der der Norden immer bestimmender wurde. Das war nicht sofort der Fall, das hat viele Jahrzehnte gedauert, aber im 20. Jahrhundert war das dann unübersehbar und es ist bis auf den heutigen Tag so.
Und dieses Bestimmende aus dem Norden, aus den USA, wird dann halt auch durch so Begrifflichkeiten deutlich, wie dass man Lateinamerika als den Hinterhof der USA bezeichnet?
Ja, ganz genau. Das ist natürlich eine abwertende Bezeichnung, die man in Lateinamerika auch gar nicht gerne hört, aber sie bezeichnet eine Realität, eine geopolitische Realität, die seit Ende des 19. Jahrhunderts wirksam geworden ist, wo die USA davon ausgegangen sind, dass man der Hegemon in der eigenen Hemisphäre ist, übrigens auch ein Begriff, der in den USA entwickelt wurde, Hemisphere, our Hemisphere. Und diese quasi naturgegebene Vorherrschaft, die wollte man gegenüber allen Eindringlingen von außen verteidigen. Und in erster Linie waren das natürlich anfangs die Europäer. Heute sind es ganz andere Kräfte, die da eine Rolle spielen.
Von Monroe bis Trump heißt das neueste Buch von SWR1 Leutegast Stefan Rinke und der Untertitel dazu: Eine kurze Geschichte der US-Interventionen in Lateinamerika. Warum kurz? Wir haben ja eben schon bekommen, die Geschichte ist lang und könnte lang erzählt werden, aber ist das tatsächlich so mit langen Geschichtsrückblicken, ist heute kaum noch einer zu gewinnen?
Naja, da ist schon was dran. Das Ziel dieses Buches ist, ein breites Publikum zu erreichen, was nach den Geschehnissen im Januar natürlich auch sensibilisiert ist für die Ereignisse und sich vielleicht gefragt hat, was passiert da überhaupt, was redet der Trump da, Lateinamerika, was geht denen das an, alle solche Fragen. Und da habe ich gedacht, das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Moment, dass ich meine Forschungen von vielen, vielen Jahrzehnten sozusagen auch mal versuche, auf den Punkt zu bringen und so darzustellen, dass sich jemand, der sich allgemein für das Thema interessiert oder sich einfach über den Hintergrund dessen, was gerade so passiert, informieren möchte, dass der dann eine gute Lektüre hat, die man auch mal auf einer längeren Zugfahrt, die wir ja manchmal erleben dürfen, das dann lesen kann. Ja, also das war mein Ziel mit diesem Buch.
Okay, und Sie haben gerade schon angesprochen, Anfang des Jahres die Festnahme durch US-Soldaten von Venezuelas Präsident Maduro. Kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Sie spannen den Bogen von, im Titel schon alleine, von den US-Präsidenten James Monroe zu Donald Trump. Was verbindet die heutige US-Außenpolitik am stärksten mit den Prinzipien dieses 19. Jahrhunderts?
Also mit den Prinzipien, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich wenig. Aber mit den Prinzipien, wie Donald Trump und seine Regierung die verstehen wollen, eine ganze Menge. Denn Donald Trump beruft sich in seinem neuen Sicherheitskonzept für die westliche Hemisphäre auf die Monroe-Doktrin und legt sie in seinem Sinn aus. Er hat sogar eine ironisch gemeintes Zitat der New York Times aufnehmend mal von der neuen Donroe-Doktrin auch gesprochen, dass er das jetzt praktisch wiederbelebt und fortsetzt. Allerdings steht da das Missverständnis dahinter, dass die Monroe-Doktrin schon eine aggressive Doktrin zur Beherrschung Lateinamerikas gewesen wäre, als man sie 1823 verkündet hat. Dem war aber mitnichten so. Das war eine sehr defensiv gefasste Erklärung, die sich vor allem an die Europäer richtete und sie davor warnte, dass sie nicht versuchen sollten, ihre Kolonialgebiete, ihre Kolonialherrschaft in Lateinamerika wieder aufzubauen. Das stand also dahinter. Dieser Anspruch, der daraus dann später abgeleitet wurde, der kam eben auch erst viel später, als die USA dann seit Ende des 19. Jahrhunderts zu einer wirklichen Groß- und Weltmacht aufgestiegen waren.
Und in dieser eigentlichen Monroe-Doktrin geht es ja auch darum, dass es eine Nicht-Einmischung Europas geben sollte und auch keine Einmischung der USA in europäische Angelegenheiten.
Ganz genau. Das war praktisch, wenn man so will, eine Ebene, die heute gerne auch vergessen wird. Ne? Monroe hat damals erklärt, dass er eben auch dafür sorgen will, dass sich die US-Amerikaner nicht in europäische Angelegenheiten einmischten, und er sprach eben dezidiert davon, dass es da zwei Sphären gebe, einmal eben die monarchisch-traditionelle in Europa, von der man sich abgrenzen wolle, und die neue republikanische, der Zukunft zugewandte Sphäre in den Amerikas, also im Norden und im Süden.
Und Sie haben gerade schon diese neue Wortschöpfung erwähnt, Monroe-Doktrin. Ist das dann sozusagen eine aggressive Neuorientierung dieser US-Außenpolitik?
Ja, auch das ist nicht so ganz neu. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei diesen ganzen Wortspielen immer mitgedacht wurde seitens der Regierenden da in Washington. Aber die haben natürlich einen Vorläufer, und zwar vor allem das Roosevelt Corollary zur Monroe-Doktrin, das 1904 der damals amtierende Präsident Theodore Roosevelt ausgesprochen hat, vor dem Hintergrund einer Venezuela-Krise interessanterweise. Und zwar der schon zweiten Venezuela-Krise, als ausstehende Schuldzahlungen der venezolanischen Regierung europäische Mächte, unter anderem auch das Deutsche Reich, dazu motiviert haben, Kanonenboote in die Karibik zu schicken und die Häfen Venezuelas zu blockieren und auch zu beschießen. Und damals hat Roosevelt, der ganz im Zeichen des Aufstiegs der USA zur neuen Weltmacht damals gedacht hat, auch zu einer von der Kriegsmarine her bedeutenden Macht, gesagt, das akzeptieren wir nicht, sondern, und er ging eben weiter, als Monroe das getan hatte, das akzeptieren wir nicht, sondern wir beanspruchen für die USA eine Art Polizeimacht. Wenn hier etwas schiefläuft in Häkchen in unserer Hemisphäre, dann räumen wir auf. Er hat das mal auf den Punkt gebracht, speak softly and carry a big stick. Also sprich ruhig, besonnen, aber hab immer einen Knüppel dabei. Wenn die Leute nicht hören, dann schlag zu sozusagen. Und das war sein Motto gegenüber vor allem zentralamerikanischen Staaten und karibischen Staaten, wo er der Meinung war, hier müssen die USA für Ordnung schaffen, damit eben die Europäer sich nicht einmischen. Und die Europäer hatten ja und haben teils ja bis heute noch Besitzungen in der Karibik. Also das lag durchaus nahe, so etwas zu vermuten. Und diese Venezuela-Krise hatte das allen sehr klar vor Augen geführt.
Was haben Sie gedacht, als Anfang des Jahres die Meldung aufploppte, dass Venezuelas Präsident Nicolas Maduro von US-Soldaten festgenommen wurde?
Ja, das hat mich überrascht. Das hat, glaube ich, uns alle, die wir uns Experten für die Region nennen, auch überrascht. Das hätte man sich nicht vorstellen können, dass eine derart massive Form des Interventionismus im 21. Jahrhundert nochmal stattfinden könnte. Das hatte man eigentlich schon ad acta gelegt. Man war wohl davon ausgegangen, dass das im 20. Jahrhundert, im Zeitalter des Hochimperialismus hätte vorkommen können. Aber im 21. Jahrhundert war das doch für alle sehr, sehr überraschend.
Das heißt, dass wir mit viel mehr noch von solchen Interventionen rechnen müssten jetzt?
Tja, wer weiß. Also es scheint, alles ist möglich. Alles ist möglich, was den nationalen Interessen der Vereinigten Staaten dient. So jedenfalls behauptet es ja die Trump-Regierung, die ihre Maßnahmen ja auch der Öffentlichkeit gegenüber immer wieder damit begründet. Und diese nationalen Interessen sind scheinbar sehr weit gesteckt und rechtfertigen aus Sicht der US-Regierung so weitreichende Maßnahmen.
Ich habe eben schon mal die Frage aufgebracht, was war es denn jetzt? Eine militärische Meisterleistung oder war es dann eben nicht vereinbar mit dem Völkerrecht, was da passiert ist?
Aus meiner Sicht war es eindeutig nicht vereinbar mit dem Völkerrecht. Das spricht allen internationalen Regelungen hohn. Auf der anderen Seite darf man dabei natürlich nicht vergessen, dass Maduro jetzt nicht gerade der geliebte und demokratisch gewählte Präsident seines Landes war, sondern dass er verantwortlich ist für den Massenexodus von Zehntausenden, Hunderttausenden von Venezolanern, für die Not in seinem Land und dass er eine autoritär geführte Regierung vertreten oder der Vertreter einer solchen autoritären Regierung war. Und dass natürlich auch viele Menschen in Venezuela, aber vor allem auch in der venezolanischen Diaspora, also die Menschen, die geflohen sind und im Exil leben, sich darüber gefreut haben, dass er endlich weg ist. Ja, also das heißt, es ist ein ambivalentes Bild, aber rein vom völkerrechtlichen Standpunkt her war es ein Bruch des Völkerrechts.
Also wenn wir alleine in die UN-Charta schauen, Gewaltverbot, Interventionsverbot und an die UN-Charta müssten sich auch die USA halten. Trotzdem heißt es aus der US-Regierung, dass diese Festnahme in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfolgt sei. Laut Außenminister Marco Rubio wäre die Militäraktion zum Schutz und zur Verteidigung derjenigen ergriffen worden, die den Haftbefehl vollstreckten. Das ist ja mit internationalem Recht dann eben nicht so nachvollziehbar. Also
ja, diese Probleme zwischen nationalem und internationalem Recht, die gibt es ja immer wieder. Und gerade im Fall der USA ist das ja so, ne, was internationale Rechtsprechung angeht, dagegen wehren sie sich und greifen ja sogar zu weitgehenden Maßnahmen, dass da Richter geächtet werden und da Sanktionen gestellt werden und so weiter. Also es ist ein sehr schwieriges Verhältnis, das die USA gerade jetzt unter Trump zum internationalen Recht hat.
Welche Lage haben wir seit Anfang Januar dann damit in Venezuela?
Eine sehr unübersichtliche Lage, in der die USA aber eindeutig an Einfluss gewonnen hat, in der US-amerikanische Investoren mit Hilfe der Regierung dabei sind, in dem strategisch wichtigen Erdölsektor zu investieren und Fortschritte zu machen und indem sich die venezolanische Regierung unter Delcy Rodriguez, diese, ja, wenn man so will, Interimspräsidentin, immer stärker wohl auch vereinnahmen lässt. Ja, man hat ja anfangs hat Delcy Rodriguez noch sehr stark auch protestiert und es gab Manifestationen für die Freilassung von Maduro. Das tritt jetzt in den letzten Wochen immer stärker in den Hintergrund in Venezuela. So zumindest melden mir das meine Freunde und Kollegen vor Ort. Also das heißt, man nimmt langsam Abstand davon, das ist nicht mehr so wichtig und versucht sich mit den US-Amerikanern zu arrangieren.
Und was mir auch aufgefallen ist, der Prozess gegen Maduro soll am 1. Juni des kommenden Jahres beginnen. Ist das vom zeitlichen Ablauf her normal so?
Das kann ich schwer beurteilen, aber auf jeden Fall ist es eine notwendige Maßnahme, dass man zumindest dieses Rechtsverfahren einhält, ne? Dass man den nicht einfach im Gefängnis schmoren lässt über Jahre, sondern das Verfahren dann auch aufnimmt.
Wenn wir in SWR1 Leute mit dem Historiker Stefan Rinke auf das Verhältnis zwischen den USA und Lateinamerika schauen und auch das aktuelle Geschehen mit einbeziehen wollen, welche Rolle spielt dabei eigentlich US-Außenminister Marco Rubio?
Der spielt eine ganz zentrale Rolle, habe ich den Eindruck, und zwar aufgrund seiner Herkunft. Der ist ja aus einer exilkubanischen Familie. Und wie wir wissen, sind gerade diese Exilkubaner, wenn sie aus den wohlhabenderen Schichten stammen, besonders anti-Castro, anti-sozialistische Regierung eingestellt und schon seit vielen Jahrzehnten darum bemüht, die US-Regierung dazu zu bringen, im Sinne ihrer Interessen in Kuba zu intervenieren. Und mit Marco Rubio haben sie jetzt sozusagen den perfekten Vertreter dafür, der sich auch wirklich sehr intensiv darum bemüht, Kuba unter Druck zu setzen.
Welches Standing hat er denn in Kuba?
Naja, er ist der US-Außenminister. Er kennt dort natürlich auch die Leute. Er spricht die Sprache. Er versteht den kulturellen Code der Kubaner. Das heißt, da ist eine gewisse Nähe sicherlich da. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch das Feindbild schlechthin für die kubanische Regierung. Ne? Das ist genau diese Exil-Kubaner, die vor der kubanischen Revolution das Land regiert haben und das ja keineswegs in einem sehr demokratischen, sondern in einem autokratischen System auch. Das heißt, er steht für dieses, wenn man so will, als Abkömmling für dieses alte System.
Jetzt gibt es seit ein paar Wochen, Monaten dieses Shield of Americas. Ist es eine Allianz im Antidrogenkrieg mit 18 Partnerländern aus Lateinamerika und der Karibik? Wie bewerten Sie diesen Einsatz, den die USA dort fahren? Weil es ploppt mir vor ein paar Tagen noch zuletzt eine Meldung auf, dass ein Drogenschiff wieder gestoppt wurde.
Genau, gestoppt wurde, ja, es wurde versenkt und wieder Menschen zu Tode gekommen. Ja, das Shield of America ist eine von vielen Initiativen, die eigentlich schon seit der Nixons-Zeit gefahren wurden seitens der USA, um die Problematik der Drogenproduktion und des Drogentransports aus Lateinamerika in die USA in den Griff zu bekommen. Wobei man, und das muss man eben auch dazu sagen, die Abnehmerseite, also die Verbraucherseite im eigenen Land eigentlich immer relativ wenig beachtet und bearbeitet hat. Das heißt, man hat bereits seit den 70er Jahren, dann vor allem aber auch in den 90er Jahren einen War on Drugs erklärt und damit unterschiedlichen Maßnahmen versucht, die Drogenbarone in den Griff zu bekommen. Erst in Kolumbien und dann natürlich, als sich das Drogengeschäft nach Mexiko verlagert hat, vor allem auch dort. Und hat dabei in unterschiedlicher Art und Weise die nationale Souveränität der betroffenen Länder immer wieder in Frage gestellt oder auch verletzt, was zu Widerstand und vor allem auch zur Problematik geführt hat, dass sich dortige Regierungen dann immer wieder legitimieren mussten vor der eigenen Bevölkerung, ja, die natürlich grundsätzlich schon damit einverstanden ist, dass man die Drogenkriminalität bekämpft, aber zu welchem Preis? Ja, zu dem Preis, dass die US-amerikanische DEA-Agenten dann plötzlich wie die eigene Polizei im Land agiert, etc. Also das war und ist auch bis zum heutigen Tag hochgradig umstritten. Shield of the Americas ist, wenn man so will, eine weitergehende Initiative, mit der die Trump-Regierung natürlich auch viele Maßnahmen legitimieren kann, die sie jetzt gegen ihn ungenehme Länder, gegen ihn ungenehme Regierungen umsetzt. Das heißt, im Falle Venezuelas war das auch ein Argument. Und wie man hört, sind US-Agenten jetzt ja auch dabei, Anführer des Tren de Aragua, dieser Drogenorganisation im Süden Venezuelas zu verfolgen. All solche Maßnahmen spielen dabei eine Rolle. Und man schafft hier, wenn man so will, eine Koalition der Willigen, die dafür sicherlich auch gewisse Vorteile erfahren, aber die auf der anderen Seite natürlich auch bereit sein müssen, den USA Zugeständnisse zu machen, was die Umsetzung der Maßnahmen zur Verfolgung der Kriminellen angeht.
Ist denn der Drogenkrieg dann ein Vorwand oder geht's also weil es ja auch vielleicht darum gehen könnte, den Einfluss externer Mächte sonst zurückzudrängen, also China zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Shield of the Americas ist eine Initiative, die sich auf das Panier geschrieben hat, vor allem die Drogenkriminalität zu bekämpfen. Aber es ist auch eine Initiative, um die Führerschaft, die Hegemonie der USA in diesem am amerikanischen Doppelkontinent wieder fühlbar zu machen, sich praktisch sozusagen an die Spitze wieder zu setzen der politischen Aktivitäten. Und das, was seit der Jahrhundert- oder Jahrtausendwende geschehen ist, nämlich der Aufstieg Chinas in der Region, diesen also wieder zurückzudrängen und klarzumachen, dass man Herr im Haus ist, das ist ja die Rhetorik, die die Trump-Regierung immer wieder zum Besten gibt.
Haben europäische Staaten in der Vergangenheit den US-Interventionismus eher kritisiert oder haben sie ihn insgeheim hingenommen, weil sie selbst von stabilen, von den USA geordneten Märkten profitiert haben?
Sowohl als auch. Also anfangs 1823, als die Monroe-Doktrin erklärt wurde, hat man das in Europa eher belächelt, aber als dann Theodore Roosevelt 1904 dieses Corollary erklärt hat, da hat man das schon ernst genommen. Da waren die USA als neuer Spieler auf dem Schachfeld der Weltmachtpolitik wichtig geworden. Man wollte sich mit den USA gutstellen, man wollte es nicht verderben, gerade auch angesichts der großen Rivalitäten in Europa, die ja dann 10 Jahre später auch in den Ersten Weltkrieg mündeten. Da hat man sich daran gehalten. Danach haben die Europäer nicht mehr mit Waffengewalt in Lateinamerika eingegriffen, interveniert, sondern sich mehr zurückgehalten. Und das gilt natürlich dann vor allem auch in der Zeit des Kalten Krieges und bis zur heutigen Zeit. Man lässt die US-Amerikaner, wenn man so will, eher gewähren, hält sich da raus. Hin und wieder kritisiert man mal eine Maßnahme. Und natürlich ist die öffentliche Meinung in Europa oftmals gespalten gewesen, auch im Kalten Krieg. Es gab ja sehr viele Sympathisanten auch für die kubanische Revolution und dann gegen die US-Eingriffe und so weiter. Heute ist es wohl so, angesichts der großen Reibungsflächen, die man ohnehin mit der Trump-Regierung hat in so vielen unterschiedlichen Feldern, dass man wahrscheinlich nicht noch den Konflikt verschärfen möchte, indem man sich da in diese inneramerikanischen Beziehungen einmischt. So deute ich das zumindest. Man hält sich da eher zurück und lässt die machen in ihrem, wenn man so will, eben klassischen Hinterhof, wenn man dieses böse Wort mal zitieren will.
Sie haben die Monroe-Doktrin gerade schon wieder angeführt, aus dem Jahre 1823. Ist damit dann ja, manchmal so ein bisschen zaghafte oder harmlose Verhalten oder die Reaktionen von europäischer Seite, sind die damit zu erklären oder zu entschuldigen?
Ja, erklären wahrscheinlich. Zu entschuldigen, das ist die andere Frage. Man stellt sich natürlich die Frage, wie weit könnten europäische Einsprüche, Widersprüche gegen die US-amerikanische Politik in Lateinamerika reichen. Die Europäer versuchen ja schon seit langem auch mit Südamerika, also mit dem Mercosur, ein Handelsabkommen zu schließen. Und auch da, das wissen wir, gibt es große Probleme innerhalb Europas. Ja, da stellt sich auch die Frage, was sind überhaupt die Europäer? Ne? Da gibt es so viele unterschiedliche Interessen innerhalb der einzelnen Länder, auch die Agrarwirtschaft und so weiter. Es ist also alles nicht so einfach, aber man kann natürlich sagen, dass die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika von Europa aus nur sehr schwer beeinflusst werden können. Vor allem eben jetzt unter der Trump-Regierung, die sich ja aus internationalen Normen wenig macht und da eben auch auf Hinweise von auf völkerrechtliche Bestimmungen und so weiter gar nicht reagiert. Also das heißt, da ist, glaube ich, auch der Spielraum für die Europäer, hier wirklich einzugreifen, eher gering.
Die jüngsten harten US-Aktionen in Venezuela hatten wir schon angesprochen. Die wurden in Lateinamerika teils scharf kritisiert. Wie wirkt denn die verhaltene Reaktion der Europäischen Union dann auf diese Ereignisse in Lateinamerika und nicht zuletzt auch in Venezuela?
Ja, die Beziehungen zu Europa haben sich grundlegend geändert in den vergangenen 200 Jahren. Europa war zunächst erstmal der große Bezugspunkt für Lateinamerika, eigentlich im gesamten 19. Jahrhundert. Aber mit dem Aufstieg der USA zur Weltmacht wurde immer deutlicher, dass man in seiner Politik und auch in seinen kulturellen Beziehungen doch sehr stark auf die USA ausgerichtet ist. Und seit Beginn des neuen Jahrtausends ist China dort vor allem aktiv geworden. Nicht so sehr im kulturellen Bereich, aber doch sehr stark im wirtschaftspolitischen Bereich und auch im geopolitischen Bereich. Und das erklärt ja auch manche Maßnahmen seitens der USA jetzt unter Trump, die versuchen, diesen chinesischen Einfluss zurückzudrängen.
Ich habe mich gestern noch mit einer mexikanischen Freundin hier in Deutschland unterhalten. Und diese Freundin ist in Mexiko-Stadt aufgewachsen. Ich wollte von ihr wissen, wie die Menschen früher auf die USA geschaut haben und wie heute. Und sie sprach dann davon, dass es halt der große Nachbar war. Nicht der große Bruder, aber Angst hätte sie zum Beispiel nie gehabt. Und das wäre jetzt mittlerweile anders. Welche Erfahrungen haben Sie über die Jahre gesammelt? Sie sind auch regelmäßig Jahr für Jahr in Lateinamerika und sprechen mit den Menschen dort.
Ja, auch da muss man immer im Hinterkopf behalten, dass Lateinamerika sehr, sehr groß ist und dass es natürlich einen Unterschied macht, ob man direkt in der nächsten Nähe der USA lebt, wie in Mexiko, oder ob man in Chile oder Argentinien oder Brasilien lebt, also eher weiter weg. Für die Mexikaner gibt es ja dieses berühmte Wort, Mexiko so fern von Gott und so nah an den Vereinigten Staaten. Also das hat wohl Porfirio Diaz, Präsident im späten 19. Jahrhundert, geprägt. Und da schwanken so ein bisschen diese Sorge mit, die man in Mexiko immer hatte, dass die USA intervenieren könnten, was sie ja auch getan haben. 1848 der Krieg gegen Mexiko, wo Mexiko große Teile seines Territoriums an die USA verloren hat, die ganzen Regionen New Mexico, Arizona, bis hin zu Kalifornien und so weiter. Das war alles mal ursprünglich mexikanisch nach der Unabhängigkeit. Und da ist also diese Sorge historisch eigentlich immer groß und auch die Skepsis gegenüber den USA sehr groß. Das sieht im Süden anders aus, aber mittlerweile angesichts der Globalisierung, auch der Verkürzung, wenn man so will, der Distanzen. Man ist schnell in den USA und man fühlt sich vielleicht auch stärker noch an die USA gebunden. Da hat sich das in diesen Regionen auch geändert, zumal seit dem Zweiten Weltkrieg auch die Austauschbeziehungen, der Tourismus, die akademische Austausch, Jugend, die in den Vereinigten Staaten studieren und so weiter und dann die USA auch kennenlernen, auch der Tourismus von begüterten Leuten, die nach Miami reisen und so weiter und dort auch ihre Erfahrungen machen, all das trägt dazu bei, dass es eben mehr Kenntnisse über die USA gibt. Und bei den einen führt das dazu, dass sie Sympathien entwickeln und andere sehen sich dadurch eigentlich in ihrer Sorge bestärkt, dass die USA gerade jetzt vor dem Hintergrund der neuesten Ereignisse wieder intervenierend tätig werden könnte.
Sie machen schon deutlich, dass es geografische Unterschiede gibt, natürlich nah an den USA dran und weit davon entfernt. Wie sieht das dann über die Generation hinweg aus? Ja, Menschen, die in den USA studiert haben, aber sind die jüngeren Generationen den USA gegenüber offener oder skeptischer?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also einerseits sind sie alle geprägt durch die US-amerikanische Populärkultur. Das ist mittlerweile ja weltumspannend. Das fängt bei der Musik an, das hört bei Filmen und bei Getränken und Imbissen und so weiter auf. Da nehmen sie genauso daran teil wie alle anderen Jugendkulturen weltweit. Bei manchen hat es diese Nähe aber auch zu einer kritischen Reflexion geführt, dass man sagt, wir müssen uns stärker wieder auf unser eigenes besinnen und müssen stärker unsere eigene Identität pflegen. Es gibt also in Mexiko zum Beispiel, auch weil wir davon sprachen, Jugendbewegungen, die sich auf das mythische Aztlan berufen und da versuchen eben praktisch an aztekische Vergangenheit auch anzuknüpfen. Aber das mischt sich eigentlich relativ frei mit anderen populärkulturellen Einflüssen, die dann doch auch wieder aus den USA stammen und die auch zirkulieren. Also das heißt, es lässt sich heutzutage immer schwerer festmachen, wo kommt das eigentlich her? Denn es gibt natürlich, wie wir wissen, mittlerweile auch eine große latinostämmige Gemeinschaft in den USA, die beständig wächst und dort einen enormen Einfluss hat. Wenn Sie in den USA reisen, sehen Sie das in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist mittlerweile alles auch auf Englisch und auf Spanisch, die Hinweisschilder und so weiter. Also daran kann man das erkennen. Oder wenn Sie jetzt den Super Bowl nehmen von diesem Jahr, wo Bad Bunny auftritt und durchaus mit einem ja durchaus kritischen Statement da auch auf sich aufmerksam gemacht hat, nämlich dass man sich auch zugehörig fühlt zu dieser doch sehr multikulturellen Gemeinschaft in den USA, dann wird das alles sehr relativ. Wo gehört es eigentlich her? Sondern ich sehe das eher als große Zirkulation an.
Wenn wir aber nach vorne schauen, gibt's realistische Chancen Ihrer Meinung nach, dass die USA ihre lateinamerikanischen Nachbarn in Zukunft als gleichberechtigten Partner behandeln?
Momentan sieht das eher schlecht aus, aber wir haben natürlich in der Geschichte auch schon Phasen gehabt, wo die Beziehungen deutlich positiver waren und wo die USA und lateinamerikanische Staaten auch eher auf einer Basis der Gemeinsamkeit und der Gleichheit agiert haben. Über die lange Periode der Unabhängigkeit, die 200 Jahre, war das leider nur recht selten der Fall. Und jetzt unter der Trump-Regierung ist es auch unwahrscheinlich, dass sich noch groß etwas verbessern wird. Das heißt aber nicht, dass es in der Zukunft immer so weitergehen muss. Sicherlich hat die Trump-Regierung jetzt einige Büchsen der Pandora geöffnet, die man für geschlossen hielt. Zum Beispiel eben dieser direkte Interventionismus unter Missachtung völkerrechtlicher Standards. Aber es ist gut möglich, dass es auch wieder in eine andere Richtung geht. Wir haben das unter der Obama-Regierung ja erlebt, wo es eine deutliche Annäherung zum Beispiel auch an Kuba gegeben hat, so dass ich da nicht völlig pessimistisch bin. Ich denke aber, dass in der Hinsicht gerade auch die Innenpolitik der USA eine wichtige Rolle spielen wird.
Das heißt, da schaut man dann genau auf anstehende Wahlen, wie stabil ist Donald Trump in seiner Regierung?
Ich würde das so sehen. Ja, die Trump-Regierung ist schon in vieler Hinsicht was Besonderes, nicht nur für uns Europäer, sondern auch für die Lateinamerikaner. Und in Lateinamerika herrscht bei vielen ja doch die Hoffnung, dass es auch wieder einen Wandel in der US-Außenpolitik gibt. Nicht bei allen. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass auch in Lateinamerika die rechte Welle, die wir momentan global erleben, viele Regierungen an die Macht gebracht hat, wie zum Beispiel Milei in Argentinien, auch seinerzeit Bolsonaro in Brasilien oder Bukele in El Salvador, die den Trump-Kurs befürworten, sich ihm auch gerne unterordnen, teilweise unter Missachtung der eigenen nationalen Interessen sich gerne unterordnen, weil sie sich den USA verpflichtet fühlen. Und das ist also eine Gemengelage, die es schwierig macht, in die Zukunft zu blicken. Aber ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich sehe auch viele Möglichkeiten des Austausches, die auch jetzt nicht abgebrochen sind. Es gibt in den USA sehr, sehr viele Kritiker der Trump-Politik, gerade auch der Lateinamerika-Politik, mit denen ich auch im engen Austausch stehe. Und all diese Stimmen geben mir auch Hoffnung, dass es auch wieder ein besseres Zusammenleben geben kann.
Welchen Einfluss hat es eigentlich für Lateinamerika, ob Demokraten oder Republikaner in den USA regieren?
In letzter Zeit wieder einen sehr großen. Ne? Also Obama und Trump machen das ganz deutlich. Größer könnten die Unterschiede kaum sein. In der Zeit des Kalten Krieges waren die Unterschiede nicht ganz so ausgeprägt. Da hat es auch zum Beispiel unter Lyndon Johnson, dem Demokraten, und auch unter John F. Kennedy genügend Interventionen in den lateinamerikanischen Raum gegeben. Aber mittlerweile ist es doch sehr deutlich, dass das ein Kriterium ist, bei dem man sich auch abgrenzt, diese Lateinamerika-Politik.
Wann sind Sie das nächste Mal in der Region?
Im Oktober geht's wieder los.
Dann zieht es Sie wohin?
Nach Chile.
Und haben was vor?
Zweierlei. Zum einen werde ich forschen im Süden Chiles. Zum zweiten werden wir eine Ausstellung eröffnen zur Colonia Dignidad, dieser Sektensiedlung von Deutschen in Chile. Eine Ausstellung, die wir zusammen mit dem dortigen Museo de la Memoria, dem Erinnerungsmuseum, konzipiert haben. Und zum Dritten sind wir darum bemüht, mit einer gemeinsamen Forschungsinitiative die Grundlagen zu schaffen für ein hoffentlich in der Zukunft entstehendes Institut der Max-Weber-Stiftung, also ein deutsches historisches Institut im Ausland, das dann die Region Lateinamerika abdecken soll. Es gibt ja deutsche historische Institute schon weltweit, nur in Lateinamerika überhaupt noch nicht. Und das ist mir, aber auch vielen anderen, ein großes Anliegen, dass sich daran etwas ändert.
Wie ähnlich sind sich eigentlich, ich weiß, man kann es nie pauschal sagen, die Menschen in Europa und in Lateinamerika?
Ja, ich glaube, dass es da große Gemeinsamkeiten gibt. Ich hatte die große Ehre und das Vergnügen, Präsident Steinmeier auf seiner Lateinamerika-Reise letztes Jahr zu begleiten. Und wir haben uns darüber auch unterhalten. Und es ist doch sehr, sehr offensichtlich, dass es in der Welt, er kommt ja noch viel mehr rum als ich, nur noch wenige Regionen gibt, die in denen demokratische Werte eine solch große Rolle spielen wie in Europa und in Lateinamerika, in denen zum Beispiel auch gerade das Thema Wissenschaftsfreiheit noch hochgehalten wird. Wenn man sich den Index der Wissenschaftsfreiheit weltweit anschaut, dann sind das vor allem Lateinamerika und europäische Länder, die da noch dieses wertvolle Gut verteidigen. Und dessen muss man sich immer wieder bewusst machen, finde ich, wenn man in die Welt der Zukunft schaut. Denn wir müssen halt Partner da suchen, wo es noch Länder gibt, Menschen gibt, die unsere Werte teilen. Und das ist nicht mehr überall der Fall, wie wir wissen. Und das ist besorgniserregend. Aber in Lateinamerika gibt es das noch. Und es ist wichtig, gerade dort auch die Stimmen als Partner und Freunde zu gewinnen, die diese Werte verteidigen und für diese Werte auch stehen.
Wenn Sie sagen, Lateinamerika ist eine sehr große Region und Chile ist dann zum Beispiel doch schon geografisch ein ganz schönes Stück von den USA entfernt. Wie gehen die Menschen in Chile mit diesem Verhältnis zu den USA um? Was ist es? Was sind die USA für Chile?
Ja, auch für die Chilenen sind die USA ein ganz wichtiger Faktor. Und Chile hat jetzt seit diesem Jahr auch einen eher rechtsgerichteten Präsidenten, Herrn Kast, deutschstämmig, deutscher Hintergrund. Der hat schon deutlich gemacht, dass er anders als sein Nachbar Milei nicht bereit ist, den USA all die Forderungen zu erfüllen, die die Trump-Regierung an ihn gestellt hat. Also das heißt, da gibt es auch Unterschiede im Umgang mit der Trump-Regierung zwischen Chile und Argentinien. Grundsätzlich gilt auch für die Chilenen, auch dort ist US-amerikanische Populärkultur, sind die USA als Wirtschafts- und als Politikfaktor ganz wichtig. Aber auch dort ist seit dem Jahr 2000 der Einfluss der Chinas ganz enorm gestiegen.
Und der Einsatz Chinas, denken Sie, dass das in Zukunft sich noch ausweiten wird, dass halt ein mögliches Vakuum von China noch mehr eingenommen wird?
Ja, die Chinesen haben sich dieses Vakuum, wenn man so will, zunutze gemacht und sind dort aktiv geworden, wo die USA sich passiv verhalten haben und haben die lateinamerikanischen Regierungen auch mit Investitionen und dem Aufbau von Infrastrukturen geködert. Es wird aber vielen lateinamerikanischen Regierungen zunehmend bewusst, dass das alles auch einen Preis kostet, ja, dass das natürlich ausgerichtet ist auf chinesische Interessen. Und in Lateinamerika ist man auch schon seit 200 Jahren darum bemüht, die Großmachtinteressen gegeneinander auszuspielen, so dass man praktisch dabei den Kopf oben behalten kann und daraus seinen Nutzen zieht. Also sprich in diesem Fall dann vor allem China und die USA diesen Wettbewerb für sich zu nutzen und das Beste daraus zu ziehen, was man bekommen kann.
Der Lateinamerika-Experte und Historiker Stefan Rinke in SWR1. Leute, vielen Dank für Ihr Kommen.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,